Herzlich willkommen beim Podcast Leben mit Herz. Mein Name ist Anke Sommer. Ich bin leidenschaftliche systemische Unternehmensberaterin, Künstlerin, Inhaberin des Instituts Sommer für systemische Unternehmens- und Führungskräfteentwicklung und gemeinsam mit meinem Mann Felix Sommer, Inhaberin des Kulturhof Dretzen. Wir im Institut begleiten Unternehmer, Führungskräfte und Verantwortungsträger auf dem herzigen Weg nach vorne und bilden zu krisenresistenten Coaches und Beratern aus. Hallo, liebe Chiara, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich auch wieder da zu sein.
Hallo. Na, heute haben wir ja eine ganz große Aufgabe. Und zwar ist unsere Aufgabe heute, der Abteilungsleiterin Elsa zu helfen. Der geht's ja gerade gar nicht gut.
Ich habe Elsa hier auch schon bildlich vor mir aufgemalt. Sie hat 1, 2 Probleme, die sie mitbringt.
Magst du mal starten?
Also, Elsa ist für uns eine fiktive Person, die wir uns wie mit an den Tisch geholt haben und der wir jetzt helfen, durch ihre Problemphase durchzugehen. Also sie kam mit ein paar Problemen zu uns und wollte wissen, was sie jetzt nun machen kann. Und wie ihr euch Elsa vorstellen könnt, Elsa ist Abteilungsleiterin, 46 Jahre alt, ist mit dem Thema Intriganz konfrontiert und merkt, dass ihr Team beispielsweise sie nach und nach immer weniger ernst nimmt. Das verunsichert sie und macht sie traurig. Und jetzt stellt sie sich einige Fragen, was sie da jetzt verändern kann und ob sie überhaupt etwas verändern kann, ob es an ihr liegt. Ja.
Ja, und das, was wir beide festgestellt haben, als wir uns Elsa angeguckt haben und ihr Problem mal entgegengenommen haben, war sofort, dass sie den Glauben an sich verloren hat. Also sie ist eigentlich nur noch deprimiert. Und in ihrem Kopf geht ganz viel rum, wie geht sie jetzt damit um? Und sie kann aber ganz schwer nur definieren, womit sie eigentlich umgehen muss. Sie ist sehr reaktiv auf das alles, was da passiert. Und das Erste, was wir erstmal dir, Elsa, mitgeben, ist, guck einfach mal genau hin, was ist denn eigentlich das, was dich am meisten trifft? Und die Elsa antwortet da, das gemieden werden. Das trifft sie am meisten. Und das hat uns sofort auf die Fährte gebracht, zu gucken, ja gut, sie fing nämlich an, bei uns mal zu oder uns zu erzählen, dass sie mehr durchgreifen muss in diesem Team und dass sie viel stringenter sein muss und dass andere Führungskollegen eben viel härter durchgreifen und viel mehr anerkannt werden. Und liebe Elsa und liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr dieses Gefühl von der Elsa kennt, dann geht's nicht darum, dass ihr härter durchgreifen müsst, sondern ihr müsst genauer hingucken, was euch da eigentlich begegnet. Und es ist die Intrige, die ihr begegnet. Und durch diese Intrige wird sie nach außen gespült und ist immer mehr außen vor, sitzt ganz oft alleine am Tisch. Früher hat sie mal mit Kollegen gegessen und auch mit guten Mitarbeitern, wo sie einen guten Draht zu hatte. Und nun sitzt sie nur noch alleine in der Kantine und das macht natürlich was mit ihr.
Und sie sieht auch bei den anderen Abteilungsleitern, dass es bei denen läuft. Das hast du ja auch am Anfang angesprochen. Die sind in ihrem Team dann als cool bekannt und lustig und führungsstark. Und sie probiert das jetzt wie nachzueifern, aber es gelingt ihr nicht.
Genau so ist es. Und was ihr jetzt dabei auffällt, ist, dass sie härter im Ton wird und sie wird rigider und sie wird immer mehr zu dem Tyrannen, der sie eigentlich nicht ist. Also es kommt nicht rüber, was in ihr vorgeht. Also Elsa, du reagierst eben und du reagierst ja auch sehr menschlich und du reagierst getroffen und du machst es ganz doll mit dir ab. Aber was passiert ist, dass das Außen dich jetzt anders wahrnimmt. Deine Gesichtszüge sind härter geworden, dein Ton ist härter geworden. Du meinst, du genießt zu wenig Autorität, also musst du dir mehr Autorität holen und zwar durch deine Art und Weise. Und das ist die erste Falle.
Wozu führt denn diese erste Falle? Was passiert, wenn sie mehr zur Tyrannin wird?
Das Gemeine ist, dass die erste Falle ja ist, dass sie das gar nicht merkt, dass sie zur Tyrannin wird, sondern sie bemerkt diesen Missstand, sie bemerkt die Störung und die Folge dieser Störung, und zwar, dass sie gemieden wird, dass hinter ihrem Rücken getuschelt wird. Und das kommt ja an, auch wenn sie nicht hört, was getuschelt wird. Dass sie immer mehr gemieden wird, macht ja was mit ihr. Und die Gegenreaktion ist dann, sich die Führung wiederzuholen. Zum Beispiel, so hat's Elsa auch probiert, und ihr lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr kennt das vielleicht auch, wenn ihr verletzt seid, versucht ihr erst einmal den Missstand wegzukriegen. Und die erste Falle ist eben, man verändert sich, und zwar in eine Richtung, in die man gar nicht gehört. Und bei der Elsa ist es so was Tyrannisches. Sie wirkt streng, sie wirkt oberlehrerinnenhaft, und eigentlich verbirgt sich nur ihre Verletzung dahinter.
Wie geht sie jetzt damit um? Also ich probiere mich in Elsa hineinzuversetzen und überlege die ganze Zeit, okay, Elsa wird jetzt denken, liegt's an mir? Nein. Liegt es an den anderen? Auch nein. An wem liegt es?
Das ist ja schon sehr bewusst, wie hier Elsa denkt. Die meisten merken einfach, dass sich etwas verändert und gehen impulsiv damit um. Und das ist dieses nicht bewusste Umgehen damit. Und dieses impulsiv damit umzugehen führt oft eben in einen Fehlweg, weil man auch in diesem autoritären Auftreten, weil man dann meint, man hätte die Führung nicht mehr oder man verliert sie gerade, ja eher ein Nichtweg liegt. Also du bist ja wenig du selbst, wenn du jetzt autoritär deine Position beziehst. Und für euch, liebe Zuhörer, ist jetzt erst einmal wichtig, nachzudenken, wenn ihr in einer ähnlichen Lage wie die Elsa seid, woran liegt es? Und du, Chiara, meinst ja schon ganz gut, es liegt nicht an einem selbst und es liegt nicht an dem Gegenüber. Es liegt daran, dass sich ein zweiter Film vorgeschoben hat. Und das ist die nicht verarbeitete Gewalt in unserer Historie. Und die lässt sogenannte Rollenbilder agieren. Also das sind kurz gesagt Verhaltensweisen, die man unbewusst bedient, weil man irgendwann in der Prägungsphase die kennengelernt hat und da reinschlüpft. Und Elsa wird nun immer weniger sie selbst, sondern sie wird immer mehr zu einem dieser geprägten Anteile. Und das ist eigentlich das Problem. Und das macht nicht nur sie, sondern ihr Gegenüber reagiert genauso darauf. Die Lösung wäre hier, und die ist ja gar nicht so einfach, eine Sachlichkeit hier wieder reinzubringen. Und das ist eigentlich das, was sie da rausführt.
Ich überlege jetzt gerade eine Handlungsagenda oder so für Elsa zu entwerfen, wie sie jetzt mit dem Fakt umgeht, dass sich da beispielsweise die alten Emotionen und die Rollenbilder dazwischen geschoben haben. Weil wenn ich jetzt als mich in die Zuhörer und Zuhörerinnen reinversetze, die zuhören und denken, okay, hier hat sich ein Zustand extrem schnell verändert. Aus einem guten Team wurde ganz plötzlich ein schlechtes Team, also nicht unbedingt von der Leistung, sondern von der zwischenmenschlichen Kommunikation beispielsweise, mit der Intriganz, das spielt ja auch eine große Rolle in der zwischenmenschlichen Kommunikation. Und wie geht man jetzt mit dieser schlagartigen Änderung um, wenn einem bewusst ist, dass sich beispielsweise da alte Filme dazwischen geschoben haben? Dann weiß ich jetzt, okay, hier projiziert jemand was auf mich, aber wie gehe ich damit um? Wie werde ich jetzt sachlich? Obwohl ich ja weiß, dass jemand anderes etwas auf mich projiziert, was nicht zu mir gehört.
Ich denke mal, dass wir jetzt erst einmal unser Auge dafür mal schärfen müssen, diesen Film zu erkennen. Dass es so etwas wie ein Film ist, in den jetzt die Elsa reingeht, aber auch ihre Kollegen schon drin sind. Und sie reagiert mit ihrem Film, und zwar mit diesem Herrischwerden, genau auf den Film der anderen. Und du hast ja etwas schon dazu gesagt. Du hast ja gesagt, eigentlich sind beide Seiten nicht mehr sie selbst. Und dazu müssen wir jetzt, glaube ich, mal ein Bild zeichnen. Wie würden denn beide Seiten miteinander umgehen, wenn sie sie selbst wären? Sie sind dann sachlich. Sie sehen dann, dass beispielsweise das Team sieht dann, dass sie gerade ihre Chefin instrumentalisieren. Und zwar ihren Frust auf diese Dame projizieren. Und der Frust, der gehört ja nicht nur dieser Dame. Und das muss erstmal bewusst werden. Aber krieg du mal die Bewusstheit in so eine Firma mit hinein, wenn der Arbeitsalltag da überhaupt diesen Platz nicht lässt. Und hier hat Elsa in meinen Augen nur noch eine Chance. Sie muss lernen, erstmal zu erkennen, wer ist hier wie in welchem Film. Denn man denkt, man ist ja gerade jetzt mittendrin. Das ist heute meine Realität, dass eben die Menschen blöd zu mir sind. Sie sind's aber nicht, wenn ich es schaffe, sachlich zu bleiben. Denn dann können sie diesen Film nicht mehr mit mir spielen. Und das ist jetzt das Ding, was sie lernen muss und was eigentlich jeder lernen muss, der in einem Mobbing-Umfeld ist.
Ich wollte nochmal für neue Zuhörer und Zuhörerinnen aufgreifen, dass die Rollenbilderarbeit ja aus deiner Methode kommt und eigentlich ja nur ein Handlungswerkzeug von dir ist. Also so wie ein Werkzeug, um Konflikte zu entstören. Deswegen hast du bestimmten Charakterzügen innerhalb von Krisen, die dann hochkommen und aus alten Emotionen geprägt sind, Bilder gegeben, also diese Rollenbilder. Und diese Bilder verdeutlichen dann, was diese Person in dieser alten Emotion ausstrahlt und wie sie kommuniziert, was sie darstellt und wie sie mit anderen Rollenbildern interagiert.
Ja, wer da mal nachlesen will, im Buch Schlachtfeld Arbeitsplatz, erschien im Hansa Verlag, sind diese negativen Rollenbilder aufgezeichnet, sind beschrieben. Und zu diesen 11 negativen Rollenbildern gesellen sich auch 11 positive, also sind 22 zusammen. Und da schreibe ich gerade mein zweites Buch drüber.
Cool.
Finde ich auch. Zurück zu Elsa und zurück zu diesem Mobbing-Geschehen. Wenn wir in so einem Mobbing-Feld uns bewegen, macht das 100% etwas mit uns und erst einmal verletzt es uns. Und diese Verletzung führt dann dazu, dass wir zu etwas werden, was wir nicht sind. Wir agieren dann aus der Verletzung und was uns verloren geht, ist unsere Sachlichkeit. Und wie schaffen wir das jetzt, dass wir sachlich bleiben, auch wenn wir verletzt werden? Also wie distanzieren wir uns denn? Und in dem Moment, wo wir das nämlich schaffen, erkennen wir auch diese Filme. Und wenn man sich ganz dolle damit beschäftigt, erkennt man auch, dass dieser Film eigentlich nichts mit einem zu tun hat. Je gewalttätiger das Gegenüber agiert, und Mobbing ist für mich eine Gewalttat, desto mehr ist es Gewalt, und Gewalt hat mit dir selber nichts zu tun, nur du spielst entweder mit ihr oder du schaffst es, dich aus diesem Gewaltkreislauf zu entfernen. Was kommen dir denn da für Bilder für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen?
Ich habe gerade über dieses ganze Mobbing-Konstrukt nachgedacht. Also es passiert wie plötzlich aus dem Nichts, dass sich einer beispielsweise fängt an, seinen Film in dem Fall jetzt auf dich zu projizieren, weil irgendwas passiert ist, irgendeine kleine Banalität. Und dann springen andere mit auf und schon hat man diese Mobbing-Dynamik oder auch Intrige. Und da muss man erstmal den Weg rausfinden, dass man nicht den Fehler bei sich sucht, dass man was falsch gemacht hat. Weil ich frage mich auch, ist es in gewisser Weise Pech, dass es einen dann trifft? Oder könnte man sagen, dass man da was verändern kann, weshalb es einen getroffen hat?
Ich finde deine Frage erst einmal sehr gut. Und es gibt immer Menschen, die jetzt ganz unbewusst mobben, die andere missbrauchen für ihre Zwecke oder für ihr sich klein fühlen. Und die einen Menschen gehen in das Spiel mit rein, wie jetzt die Elsa, und die anderen Menschen schaffen es, eine Distanz dazu aufzubauen und das Spiel nicht mitzumachen. Und dazu muss jetzt Elsa werden. Und Pech ist es in meinen Augen gar nicht, sondern inwiefern ich jetzt als Mensch meine Vergangenheit verarbeitet habe. Also bin ich immer noch verletzt? Sind immer noch Verletzungen aus der Kindheit zum Beispiel in mir? Oder trage ich noch die Verletzung meiner Mutter oder meines Vaters? Wenn ich dieser Verletzungsträger bin, dann biete ich mich natürlich dafür an, in diese Filme oder auf diese Filme einzugehen. Mhm. Und dann spiele ich ganz unbewusst das mit. Also ich gehe in die Opferrolle, ich werde dann harsch und das mache ich natürlich alles nicht bewusst.
Weil man sich das auch so zuschreibt.
Genau, und dann fängt man an, sich selbst zu bezweifeln, anzuzweifeln, was habe ich denn falsch gemacht? Und damit ist man schon drin. Man sucht bei sich selbst die Schuld und sagt dann irgendwie, nein, ich habe keine Schuld, der oder die hat die Schuld und schon bist du in diesem Film drin. Wenn jetzt Elsa total bewusst wäre damit, dann würde sie sehen, ihr Team hat gerade Probleme. Es hat eine Krisensituation in ihrem Team gegeben vor, wo die Krise nicht war. Waren zwar alle auch noch so, wie sie waren, aber die Krise hat dieses Mobbing stärker sichtbar gemacht, weil eben allen es so geht. Eine Krise drückt und die drückt genau das Unbewusste, was du sonst nicht so bemerkst, mehr nach oben. Und die entwickelte Elsa, die würde jetzt einfach sehen, oh je, mein Team war unter Druck und nun drückt sich da etwas heraus, drückt sich aus und zwar das Intrigante, das Ausspielende und das Rumbeißen und das hinterm Rücken agieren. Und ich bin jetzt das Feindbild. Mhm. Und in dem Moment, wo sie das sieht, kann sie sagen, ich bin nicht das Feindbild, das Feindbild wird auf mich geworfen. Ich spiele dieses Spiel nicht mit. Wie würde denn Elsa nun mit dieser Haltung mit genau der gleichen Situation umgehen? Und zwar, sie wird gemieden, beim Mittagstisch wird ganz klar weg von ihr weggerutscht und sie kommt nur raus und alle hören auf zu reden. Wie geht sie denn jetzt, ohne dass sie das persönlich nimmt, dann oh damit?
Wie soll man das nicht persönlich nehmen? Das ist schon schwer.
Ja.
Wie geht sie jetzt damit um? Das ist schon eine interessante Frage. Ich würde sagen, dass sie sich wieder ihrem Team widmet und probiert, das Team als Einheit zu sehen, auch wenn das Team gerade aus sich selbst keine Einheit macht und sich innerhalb des Teams der Aufgabe verpflichtet, welche das Team eben hat. Das Team hat ja eine bestimmte Aufgabe, einen bestimmten Job zu erfüllen. Und dort schauen, wie kann ich jetzt noch enger die Leute zusammenknüpfen. Und wenn sie dort in die Veränderungsarbeit geht, wird sie merken, wer von den Leuten das überhaupt nicht mitmachen möchte. Diese Menschen gehen dann, weil sie sich der Veränderung eben nicht hingeben möchten. Aber damit geht dann auch die Mobbingstruktur. Weil nur die, die am stärksten die Mobbingstruktur vertreten, also in dem Punkt als negativ gelten, werden von der Veränderung dann abgestoßen. Da muss gar keine Kündigung geschehen oder irgendwie ein Gespräch, sondern das geschieht ganz von alleine mit dem Positionswechsel, weil sich die Menschen dann in dem neuen Umfeld weniger wohlfühlen.
Ich habe mir mal aufgeschrieben, Positionswechsel. Ich habe mal mit Bildern reagiert auf das, was du sagst. Und sie ist ja Abteilungsleiterin und sie hat ja nicht so engen Kontakt zum Team selber wie der Teamleiter oder Teamleiterin beispielsweise. Sie hat ja schon eine abstraktere Führungsaufgabe als ihre Kollegen, die Teamleiter. Mhm. Und was sie jetzt als erstes machen sollte, ist, dass sie wieder einen sachlichen Kontakt zu den Teamleitern bekommt. Denn die machen das Spiel ja schon mit. Die fangen ja auch an ihrem Stuhl schon zu sägen. Und am meisten bleibt sie erstmal drauf sitzen, dass sie jetzt sich überprüft. Also wie weit hat mich der Konflikt eigentlich schon selber gezeichnet? Da würde ich euch, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, mal gleich einen Tipp geben, macht einen Selfie-Check. In solchen schwierigen Phasen nehmt euer Handy, macht einen Selfie-Check, schaut mal, wie ihr gerade aussieht, wie viel Falten euer Gesicht zeichnen. Macht die mal an einem Tag alle 15 Minuten.
Ob eure Augen traurig aussehen.
Genau. Wie ist eure Haltung? Einfach nur ein kleiner Klick, ein Bild und abends guckt ihr mal diese Bilder an und dann seht ihr, was euer Umfeld bei euch sieht und zu wem diese Geschichte der anderen euch schon gemacht hat. Und meist ist man ganz schön erschrocken, wie ein so ein Konflikt zeichnet. Und was da auf der Strecke bleibt, ist das Gespräch mit den Teamleitern. Die Abteilung hat eine Krise gerade zu bewältigen. Und ehe man sich versieht, kümmern sich alle nicht mehr um die Krise, sondern sie kümmern sich um das Hacken und um das Festhalten ihres Stuhls. Und es wird richtig bissig in diesem Team. Und das kann sie sehen und dann kann sie sagen als Abteilungsleiterin, wie gehst du denn gerade mit dem und dem Sachproblem um? Ich möchte dir helfen, dass wir das mal durchkriegen, damit unsere Teams wieder mehr entlastet sind. Mhm. Also sie geht auf die förderliche Seite und sorgt für Entlastung, denn in der Belastung zeigt sich ja nur der alte Film und der ist auch belastend.
Was bringt sie Entspannung ins System?
Das bringt ganz schnell sogar eine Entspannung rein, aber es ist eben so schwierig, diesen Shift, also diese Bewegung von selbst gerade noch betroffen sein, in sachlich distanziert zu sehen, worum geht's denn hier wirklich? Wir haben hier gerade eine Wirtschaftskrise und wir müssen hier das Team wieder auf Vordermann bringen und wir müssen unsere Ziele erreichen und wir müssen den Druck rausnehmen. Und je mehr Druck wir haben, desto mehr zeichnet sich das auch in unserem Gesicht ab und dann sind wir ja nur noch Teil des Spiels. Also sie nimmt sich aus diesem Ping-Pong-Spiel erstmal heraus. Und das geht in meinen Augen nur dadurch, dass sie dadurch so wenig wie möglich selbst betroffen ist. Und je mehr man mit sich im Reinen ist, desto mehr wird einem das gelingen. Je mehr man noch an irgendeiner alten Verletzung knabbert, desto weniger wird's dir gelingen. Und mein Appell an euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ist, macht es jetzt, wie die Elsa jetzt gerade von uns lernt, achtet darauf, nicht mehr so betroffen zu reagieren. Lasst den Shit bei den anderen. Wenn die anderen ungerecht und blöd sind, dann sind es die anderen. Damit habt ihr eigentlich nichts zu tun. So, wie kriegt man das hin? Ich merke, dass mir das immer sehr gut hilft, wenn ich in einem Umfeld bin, da unterstütze, wo ein Hauen und Stechen und ein Intrigenlast ist, bei mir zu bleiben und zu helfen, dass die anderen es auch immer mehr tun. Und wenn man das einmal geschafft hat, den Ball wieder eine andere Linienführung zu geben, merkst du auch, dass das Mobbing und damit die Intrigen in den Hintergrund gehen.
Ich kann da als Tipp noch mit reingeben, dass sie wie unbefangen in die Situation gehen. Wie als ob das jetzt neue Menschen wären, die sie noch nicht kennen und denen sie ganz unbefangen halt gegenüberstehen, weil dann diese Verurteilung, diese Vorverurteilung auch nicht direkt zwischengerätscht. Beispielsweise, sie geht jetzt auf dem Gang und denkt, ach Gott, da hinten kommt Kollege XY, der wird jetzt wieder die Augenbrauen heben, wenn er mich sieht und so von oben herab runterschauen. Sondern dann einfach, ach, ja, da ist ja der, einfach mal anlächeln, warum nicht? Je nach Situation natürlich, dass man nicht gleich mit der Erwartung reingeht, der könnte ja blöd zu mir sein. Oder der macht das und das hinter meinem Rücken. Dass man diese Gedanken erstmal ausblendet, weil es einem dann erstmal leichter fällt, sachlich den anderen gegenüberzutreten und wie unbefangen.
Finde ich sehr gut. Und damit sagst du schon etwas sehr Wichtiges, wie du nämlich dich daran hinderst, rein reaktiv auf Störungen zu reagieren. Das bedeutet, wenn du jetzt selber anfängst, dir zu überlegen, wie mache ich das denn heute mit dem Mittagessen? Gehe ich in die Kantine? Oh Gott, da ist die Stimmung so schrecklich. Ich suche mal mir irgendwie eine Gastronomie in der Nähe, aber ich habe da keine. Dann ist man ja schon in dem Film und auch in der Verletzung mit drin. Mhm. Wenn man jetzt, egal ob ihr jetzt eine Gastronomie in eurer Nähe habt und dann Ausweichort habt oder nicht, wenn ihr euer Mittagessen einfach mal zelebriert und sagt, ihr hört dabei ein Hörspiel oder einen Podcast.
Leben mit Herz.
Genau, ist ja süß, genau. Und ihr lasst euch inspirieren und ihr fühlt euch einfach in dem Moment wohl und ihr wählt mal ganz bewusst das aus, was ihr esst und ihr zelebriert dieses Essen. Dann beginnt ihr auch wieder etwas anderes auszustrahlen als Verletzung. Und lieber Elsa, glaube uns, je mehr du verletzt reagierst, desto stärker werden sie auf dich einprügeln. Damit ist dir schon mal nicht geholfen. Verletzung hilft dir nicht raus. Eher die Verletzung bei dir zu heilen und die Distanz zu den Verletzern aufzubauen.
Ich glaube aber, dass für Elsa das Gegenteil von Verletzung Stärke ist, aber dass eventuell noch etwas fehlinterpretiert wird im Sinne von Tyrannen.
Erzähl mal deinen Gedanken. Du hast
also ich glaube, dass Elsa jetzt, wenn sie denkt, okay, ich darf jetzt keine Schwäche zeigen, sondern muss Stärke zeigen, dass sie dann zum Koloss wird, also nicht jetzt körperlich, sondern wirklich so auftritt und harsch ist und anfängt hier Aufgaben zu verteilen mit einem Ton, der, naja, schon ein bisschen über die Stränge hinausschlägt. Dass das vielleicht aus ihrer Position jetzt die Definition von Stärke ist, aber eben mit Härte verwechselt wird.
Finde ich auch sehr wichtig, was du sagst. Wir müssen uns jetzt mal für Elsa in die Gedankenmühle reingeben und sagen, okay, Elsa, wie bemerkst du denn, dass du nicht der Feldwebel bist? Das warst du doch bevor es dich traf, auch nicht. Du warst eine sanfte Persönlichkeit und du bist ein Mensch, der sehr in der Balance lebt und der auch schöne Stimmungen mag. Und du bist nicht derjenige, der autoritär, kurz und knapp seine Befehle wegwirft. Also darum lass dich von dieser Art und Weise deiner Mitmenschen nicht dazu machen. Und es ist nicht stark, sondern stark ist, wenn du wieder du sein kannst. Also, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, definiert jetzt einfach mal, wenn ihr einfach euch wohlfühlt, wenn ihr im Urlaub seid, was und wer seid ihr da? Das ist das, was ihr im Alltag braucht. Und das ist das, wovon Chiara und ich immer wieder sprechen. Das ist dieser sachliche Teil in uns und der entscheidet am besten. Und gerade je größer der Konflikt in unserem Umfeld ist, desto mehr müssen wir lernen, sachlich zu bleiben. Und wir müssen uns deswegen zuerst einmal Gedanken machen, wie wir dann nicht automatisch verletzt reagieren. Denn die Verletzung macht uns auf Dauer unsachlich.
Wie kann denn Elsa mit der akuten Verletzung umgehen? Wir wissen, dass Elsa jetzt mit der Verletzung umgehen muss und dass sie sie verlassen muss. Aber wie kann sie aktiv diese Verletzung erstmal hinter sich lassen, ohne da reinzugehen?
Indem sie erstmal nicht aus dem Ganzen eins macht, sondern dass sie sieht, hier sind zwei Positionen. Und zwar ist sie da als Führungskraft, Position 1, und die Kollegen, die unterschiedlich gegen sie agieren. Und die Mitarbeiter, die unterschiedlich gegen sie agieren, das ist die Position 2. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr geht so im Park rum und plötzlich kommt so ein Pitbull um die Ecke und zieht die Leste immer hoch und sagt, scheiße, ja, möchte jetzt nicht mit dem Hund da in einen Konflikt gehen. Ich weiß nicht, wem der gehört. Herrchen, Frauchen sehe ich nicht. Und wenn die Elsa jetzt panisch reagiert, steigt die Wahrscheinlichkeit oder aggressiv reagiert, weil sie diesen Hund weghalten will, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der Hund sie missversteht und daraus einen Angriff macht und nicht versteht, dass sie eigentlich sich nur schützen will. Und dann wird schnell eins aus diesen beiden Positionen, nämlich vor war es noch der vielleicht bissige Hund und sie, zwei Positionen. Und wenn der Hund sie beißt, dann ist es eine Position.
Ich probiere jetzt von dem Hund und Elsa zu Elsa und den Mitarbeitern rüberzuleiten. Das gelingt mir noch nicht so ganz.
Da kann ich dir gerne helfen. An diesem Hundebeispiel merkt sie ganz schnell die Wirkung. Bleibt sie jetzt sachlich und ruhig und scannt dieses Tier und geht damit um, dass das zwei Positionen bleiben, dass sich das nicht vermischt, dass der Hund nicht zu nah an sie rangeht, dann hat sie die Sachlichkeit für sich gepachtet. Und sie wird mit dieser Hundesituation sachlich am besten umgehen. Denn aber dann nimmt sie wahr, was sie jetzt machen muss, damit sie nicht gebissen wird. Und genau das Gleiche gilt mit diesem Team oder mit den Kollegen, die sie jetzt gerade befeinden und hintergehen. Das ist deren Sache, nicht ihre Sache.
Also es ist so, dass, wenn sie in der sachlichen Position bleibt, die Mitarbeiter parallel zu dem Hundebeispiel weiterhin knurren beispielsweise oder sich beruhigen, aber sie nicht angreifen,
weil sie
eben sachlich bleibt. Geht sie aber in die Panik, Wut oder welche Emotion auch
Autorität,
kann es sein, dass diese zwei Positionen zu einer werden, also die Mitarbeiter oder der Hund, sie angreifen.
Genau, und die beißen dann auch zu und die haben dann auch Futter. Die haben dann Futter, sie haben dann hat sich das verbunden miteinander. Und was man immer in Gewaltfeldern beachten muss, dass man nicht zur Gewalt wird. Weil dann ist man schneller, als man sehen und denken kann, auch Teil der Gewalt und merkt das gar nicht mehr. Und du selber denkst immer nur, du wehrst dich doch. Aber wenn man jetzt eine Kamera auf dich richten würde, würdest du ganz schnell erkennen, oh Gott, scheiße, ich bin ja genauso drin.
Mhm.
Und die anderen spüren, dass du drin bist. Du bist Teil ihrer Gewalt. Und dann hört die Gewalt doch nicht auf. Und genau das ist das, was man gerade in intrigenbelasteten Umfeldern und in mobbingbelasteten Umfeldern lernen muss. Aus dieser Betroffenheit, was die Gewalt mit einem macht und aus seiner Macht rauskommen, und das kriegst du am schnellsten hin, wenn du eine Überprüfungsinstanz hast, dass du siehst, was diese Gewalt gerade mit dir macht.
Mhm.
Darum Selfie-Check.
Mhm.
Ist es jetzt ein bisschen näher?
Ich habe gerade nochmal alles zurückgehend reflektiert quasi, dass man, also ein Tipp von dir war, wie man mit der persönlichen Verletzung umgeht, indem man zwei Positionen aufstellt und diese Positionen beide analysiert. Einmal sich selbst und die Gegenüberposition. Beide gleichermaßen und diese eben nicht zu einer Position macht. Das hast du in dem Hundebeispiel gut dargestellt. Gibt es noch einen Tipp, den unsere Zuhörer und Zuhörerinnen anwenden können, wenn sie verletzt sind?
Ja, gibt es. Und zwar, sei dir immer der Konsequenz deiner Handlung bewusst. Das heißt, wenn du betroffen reagierst, bist du auch nicht mehr sachlich. Und diese Betroffenheit ist wie quasi die Einladung des anderen, der freut sich quasi unbewusst. Ich habe Mitspieler dazu gewonnen. Also es ist die Einladung, dich weiter zu verletzen. Du kommst aus dieser Verletzungsmühle nur dann raus, wenn du es schaffst, deine Verletzung mit dir alleine zu heilen. Und dadurch hast du das Vermögen, besser mit den Verletzungen anderer umzugehen und sie nicht mehr zu deiner zu machen. Und man kann ja sagen, na ja, gut, vielleicht ist die Else ja nicht die allerbeste Führungskraft, vielleicht haben die anderen ja recht, aber dann sind wir ja in der Gewaltmühle.
Mhm.
Weil vorher hat man der Else ja auch alles zugetraut und die hat ihre Arbeit gut gemacht. Es liegt nicht an der Else. Es liegt daran, dass in dieser Abteilung gerade viel zu viel Druck ist und dieser Druck sucht sich einen Weg, wie er sich entlädt. Und er entlädt sich durch gewaltige Dynamiken.
Mhm.
Und das ist auch menschlich, dass das schnell passiert. Und je mehr wir merken, dass das eine Dynamik ist, desto schneller sind wir da auch wieder draußen, weil wir dann verstehen, dass wenn ich mitspiele, bin ich Teil von der Gewalt und die Konsequenz ist, mir geht's damit nicht gut und ich isoliere mich immer mehr und ich werde auch immer mutantenmäßiger.
Ich habe auch noch einen Tipp für Elsa, wie sie mit der Verletzung umgehen kann. Und zwar habe ich mich in ihre Position einmal hineingefühlt und überlege, ihr scheint das sehr, sehr wichtig zu sein, dass ihr Team sie mag. Und das liegt nur daran, dass sie sich darauf wie so versteift hat. Also sie schaut nur noch auf ihr Team und sich oder in dem Fall die Abteilungskollegen und sich. Dass sie sich da wie weitere Standbeine aufbaut. Also dass es als ein Standbein gesehen wird und sie sich drumherum noch ihr noch ganz normales Leben wieder aufbaut, was in der Zeit verloren gegangen ist, weil sie sich eben so auf diesen Konflikt fokussiert hat. Beispielsweise nimmt sie mal Kontakt zu älteren Freunden wieder auf und macht dort wieder mehr Beziehungspflege und baut diesen Kontakt mehr auf und fühlt sich dort beispielsweise wieder wohler. Das heißt nicht, dass sie den Job kündigen soll und dieses Standbein in dem Moment absägen soll, aber dass sie es entlastet, indem sie noch mehr hinzunimmt. Ein anderes Standbein wäre zum Beispiel, das Lieblingscafé mal wieder mehr zu besuchen und dort öfters mal Zeitung zu lesen, ein schönes Buch zu lesen, einen Podcast zu hören oder was weiß ich. Und dort mehr Variation reinbringen, um den Druck rauszunehmen aus dieser einen Situation.
Also ich finde das unheimlich hilfreich für die Elsa und für euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wieder dem normalen Leben folgen. Und das ist das normale Leben. Man hat Spaß und man hat Freude und man geht mit den Herausforderungen, die jedes Leben mit sich bringt, einfach um, ohne dass man die Lebensfreude verliert. Und das kann man nur dann, wenn man, so wie du das gerade aufgezeichnet hast, Chiara, Ausgleichsfaktoren schafft in sein Leben. Und hier sind wir alle unser Glückesschmied. Und wer uns da am meisten einen Strich durch die Rechnung ziehen kann, ist tatsächlich unser Schmerz, den wir mit uns tragen. Und wenn es nicht unser ist, sondern den von unseren Eltern und deren Geschwister und so weiter und so fort, dann können wir eines daraus lernen. Schmerz vergeht nie. Gehst du in diesen Schmerzraum rein, wirst du ohne Ende Schmerz vorfinden. Also in dieser dich gerade schmerzenden Situation hilft dir dieser Schmerzraum am wenigsten, wieder einem normalen Leben zu folgen. Und deswegen finde ich deinen Tipp, Chiara, da Gold wert, denn der gleicht dich gerade aus, also wenn du da in dem Schmerz bist. Und in dem Moment bist du nämlich nicht mehr im Schmerzraum, du hast ihn verlassen und du bist ganz normal mit ihm umgegangen, mit diesem Schmerzraum. Jeder Mensch, meiner Meinung nach, hat irgendwo diesen Schmerzraum. Und ich warne immer davor, dass wir zu tief in diesen Raum reingucken. Und wenn ihr gerade malträtiert werdet, dann müsst ihr lernen, diese Tür nicht mehr aufzumachen, sondern immer wieder zumachen, wenn es anpocht, und eher die anderen Standbeine des Ausgleiches in eurem Leben wieder, ja, aufzubauen. Und damit werdet ihr von ganz alleine wieder sachlicher und seht die Welt so, wie sie ist, nämlich vielfältig, herausfordernd und in vielen Belangen auch sehr, sehr schön, wenn ihr das Schöne anguckt. Es kommt immer drauf an, wo ihr hinguckt. Zum Unglücklichen, dann werdet ihr viel Unglück sehen, oder zum Glücklichen, dann werdet ihr viel Glück sehen. Es gibt beides auf dieser Welt. Und das muss Elsa auch lernen.
Wir haben uns in dieser Folge sehr viel mit Elsa beschäftigt und wie Elsa mit diesen Intrigenstrukturen umgeht. Ich fände auch meine Podcast-Folge sehr interessant, wie man allgemein diese intriganten Strukturen aus einem Unternehmen verbannen kann, langfristig. Weil wir haben ja jetzt nur aus Elsas persönlicher Perspektive geschaut. Letztendlich wird in dem Unternehmen bestimmt auch mehr Intrigen eine Rolle spielen. Wie kriegt es das Unternehmen hin? Der würde ich gerne auch meine eigene Podcast-Folge widmen.
Sehr, sehr gerne. Da kannst du ganz viel auch über das Rollenbild Intrige mal da einsteigen. Ich denke, wir können aber auch in diesem Podcast schon einmal sagen, wie Unternehmen damit umgehen, wenn sie intrigante Felder drin haben. Das Erste, was ihr machen müsst, liebes Unternehmen, liebe Firma, liebe Führungskraft, seht einfach, dass Intrigen emotionalisieren. Und Intrigen zeigen nie die Realität heute. Sie zeigen auch immer das, wie jede Person einmal zur Intrige kam. Also man hat eine Geschichte. Nicht jeder Mensch reagiert intrigant. Die einen machen es mehr als die anderen. Und die, die es mehr machen, haben eine Geschichte damit. Und wenn eine Firmenleitung oder wenn die Abteilungsleiterin Elsa das sehen kann und nicht mehr Teil dieses Spiels ist, weil sie betroffen und verletzt ist, dann kann sie eben Folgendes machen. Sie stellt Anforderungen, und zwar die Anforderungen, die gemacht werden müssen. Denn die Arbeit bleibt in intriganten und mobbinggeprägten Feldern gerne liegen, weil sich das Team viel mehr damit beschäftigt, mit dieser Intrige umzugehen, als die Arbeit zu schaffen. Und man kann eine Intrige nicht wegkriegen durch Konfliktbewältigung, indem man über die Intrige und über die Art und Weise, wie da die Menschen miteinander umgehen, spricht, sondern man kann sie wegkriegen, indem man das Theater nicht mehr mitspielt und den Fokus wieder auf die Arbeit lenkt. Und das kriegst du nur durch Versachlichung hin. Das wäre jetzt meine Hypothese.
Warum soll Elsa diesen Aufwand überhaupt machen? Warum nicht einfach kündigen und woanders anfangen?
Weil, liebe Elsa, also ich gebe dir mal einfach meine ganz individuelle Antwort, weil deine Kündigung dir nicht helfen wird, nicht nochmal verletzt zu werden. Wenn du es nicht schaffst, zu gucken, dass auch du eine Beteiligung daran hast, wenn du auf die Seite des Opfers in dem Moment gerätst, dann wird das Leben so viele Aufschläge dir geben, dass da wieder einer kommt, der dich verletzt. Und wenn du sagst, Mann, darauf habe ich jetzt echt keine Lust mehr, ich höre jetzt mal damit auf, wirst du das nur schaffen mit einer gewissen Distanz. Und mit der Distanz meine ich keine Kälte, dass du jetzt dein Gefühl abschaltest, sondern dass du dein Gefühl wieder aufmachst. Denn wenn du Opfer bist und wenn du darüber in die Gram fällst oder in die Tyrannei reingehst, ohne dass du das bemerkst, dann geht dein Gefühl ja, was dir hilft, die Dinge klar zu sehen, immer mehr zu. Und damit wirst du immer mehr Teil von Verletzungskreisläufen. Und das Erste ist, was du lernen musst, such nicht nach dem Recht. Denn in der Gewalt wird's nie Recht geben. Und wenn ein Gewalttätiger dir sagen würde, du bist der Grund dafür, dass ich so zu dir bin, und in Intrigen- und Mobbingfeldern passiert das ganz oft so, dass die sagen, naja, selber schuld, dass der oder die uns so reizt. Und das ist so ganz großer Klassiker. Da wird immer wieder der Verantwortungsball auf die andere Seite geschoben. Mhm. Und wenn man selber den Verantwortungsball dann wieder wegschiebt und sagt, man, ich habe das absolut gräulichste Team oder die schrecklichste Abteilung in der ganzen Firma, dann habe ich den Verantwortungsball ja wieder weggeschoben. Und dann geht das hin und her und hin und her. Und das wird euch in einer anderen Firma höchstwahrscheinlich auch passieren, wenn ihr nicht gelernt habt, diesen Verantwortungsball als Spielball zu sehen, und dieses Spiel solltet ihr nicht mitspielen. Auf keinen Fall, macht euch nicht glücklich.
Sehr gut.
Ja, also ich finde auch, das kann der Elsa und euch sehr helfen, wenn ihr lernt, diese Spiele abzulehnen, die euch, ohne dass ihr hinblickt, auch täglich zugeschustert werden. Spielt da nicht mehr mit. Und je sachlicher und fröhlicher ihr wieder seid, desto besser werdet ihr mit dieser Situation umgehen. Denkt mal an diesen bissigen, vermeintlich vielleicht bissigen Hund. Wer will denn schon gebissen werden?
Die anderen Menschen könnt ihr auch nicht verändern, sondern nur euch selbst. Mhm. Weil das zu probieren, jemand anders zu verändern, das gelingt nicht. Die andere Person muss sich verändern wollen.
Genau. Ja, Elsa lächelt uns schon zu. Also Elsa hat's tatsächlich was geholfen. Auch Elsa ist mal kurz in die Wut gegangen, weil da war etwas schon sehr stark auf der Seite der Betroffenheit. Versteht mich denn keiner, wie schlecht es mir geht? Und in dem Moment, wo du die Welt in Frage stellst, siehst du ja auch nur noch das, was dich die Welt gerade in Frage stellen lässt. Also, und damit bist du natürlich noch tiefer in diesem Spiel drin. Was fällt uns denn jetzt jeweils noch als Schlussfrage an uns ein?
Ich denke, ich würde gerne nochmal alles zusammenfassend irgendwie reflektieren, was Elsa so Schritt für Schritt tun kann.
Gerne.
Wie nochmal von Anfang an, Elsa sitzt vor uns, weiß gar nicht, was sie tun soll. Und dann kurz und knapp war der erste Schritt meiner Meinung nach die Versachlichung. Also, dass man das erstmal als Sachverhalt sieht. Was ist denn überhaupt? Was geschieht hier? Und diese zwei Positionen erkennt. Dann war ein ganz wichtiger Teil, dass Elsa an sich arbeitet. Und zwar an der Verletzung, dort nicht mehr reingeht. Da haben wir auch verschiedene Tipps und Tricks genannt, wie beispielsweise mit den Ausgleichsfaktoren.
Und die beiden Positionen.
Mhm. Welche Schritte für Elsa fallen dir noch ein, welche wir besprochen haben?
Wir haben dann besprochen, dass sie den Selfie-Check machen muss. Also, denn so Gewaltgeschichten sind immer reaktiv. Man reagiert aufeinander. Und je gepeinigter man selber aussieht, je gezeichneter oder härter man wird, desto mehr ist man schon Teil dieser ganzen Geschichte. Also überprüft euch selber. Und je entspannter ihr in die Welt guckt und je mehr ihr bei euch seid, desto weniger werden sie dich angreifen. Das war eine Lektion, die heute die Elsa von uns noch gelernt hat.
Auch dass, wenn Elsa einfach die Situation verlässt, also beispielsweise kündigt, dass sich dann beispielsweise diese Situation einfach in der nächsten Firma oder an welchem Ort auch immer wieder aufbauen wird. Weil du, Elsa, ja noch diese Geschichte in dir trägst, die das im ersten Moment anzieht. Mhm. Diese Position des Opfers oder sich selbst halt als Opfer zu sehen, wurde noch nicht verlassen.
Und das hat eine gesellschaftliche Power, die nicht zu unterschätzen ist. Also eigenes Leid macht ganz viel im Umfeld und holt auch diejenigen, die auch leidend sind oder einen Hals haben, was Leid anderer betrifft. Je weniger wir das Leiden ausdrücken und je sachlicher wir mit Situationen, wie auch immer sie gestaltet sind, umgehen, desto weniger attraktiv sind wir eigentlich für die gewaltige Seite. Und um intrigante Strukturen aus Firmen rauszukriegen, muss man zunächst einmal dieses Bild von Gewalt bereichern. Also man muss sich darüber im Klaren werden, was eigentlich schon alles Gewalt ist. Ja, ich finde, da ist Elsa schon ganz gut heute geholfen, erst einmal sich selbst aus diesem Spiel wieder zu entfernen. Mhm. Und ich sehe schon, sie zückt die Kamera und macht Selfies. Toll. Und eine Sache möchte ich noch zu dir, liebe Elsa, sagen. Du bist 46 Jahre alt. Das heißt, du machst gerade auch eine ganz intensive Lebensphase durch. Du gehst auch in einen nochmal starken hormonellen Wechsel hinein. Du bist da schon mittendrin. Und dir wird auch Kraft gerade abgefordert. Du verlierst auch gerade einige Kraft und du musst beginnen, dein Leben so umzustellen, dass du nicht auf Kosten von dir selbst lebst, sondern mehr dir wieder gibst, was du dir vielleicht vorher, wo du noch viele Hormone zur Verfügung hattest, besser machen konntest, ohne dass du gemerkt hast, dass du einen Schaden, auch einen körperlichen Schaden davon trägst. In deinem Alter merkst du schon viel, viel mehr, was deine täglichen Verhaltensweisen auch mit deiner körperlichen Ebene machen. Also du wirst quasi auch vom Körper gezwungen, mehr auf dich selber zu gucken. Das würde ich auch noch mit hineinnehmen. Und da lohnt es sich, distanzierter mit Herausforderungen unserer Gesellschaft umgehen zu können. Und diese versteckte Gewalt halte ich für eine der Herausforderungen, die wir alle haben. Ja, ich finde, wir haben ihn schon ganz rund gestaltet.
Ich finde den Podcast auch schon sehr rund.
Klasse. Also war wie immer sehr intensiv mit dir und ich danke dir sehr für dieses Reflektieren. Und wir beide machen uns echt mal Gedanken über das Thema Intrige und Umgang mit Intriganten, weil wir im Unternehmen, weil wir heute uns sehr auf die Elsa konzentriert haben und wie sie eben nicht Teil des Spieles wird. Ich danke dir, liebe Chiara.
Ich danke dir. Mir hat es auch viel Spaß gemacht.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich habe eine Bitte an euch, traut euch, mit uns in Kontakt zu treten, wenn euch etwas auf dem Herzen liegt. Ihr findet uns auf Instagram und Facebook unter Institut Sommer und so auch im Internet unter Institut Sommer. Und helfen euch diese Podcasts weiter, euer Leben mit dem Herz zu gestalten, dann abonniert doch einfach unseren Podcast-Channel. Ich freue mich drauf. Eure Anke Sommer.